Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbands und der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit Run Forward Media. Ich bin Marie Backhaus und an meiner Seite heute auch wieder Dennis Buchmann. Dennis, schön, dass du dabei bist.
Hi Marie, schön, dass du da bist und ich freue mich auf die neue Folge.
Ja, und zwar haben wir heute den Präsident des Hamburger Hockeyverbands zu Gast, Ingo Heidebrecht. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich Gelegenheit habe, hier etwas zum Hamburger Hockeyverband und auch zum Hockey in Hamburg etwas sagen zu dürfen.
Lieber Ingo, auch von meiner Seite herzlich willkommen bei unserem Podcast der Kurzen Ecke. Dieses Jahr gibt es ja den Hamburger Hockeyverband schon seit 75 Jahren und du bist bereits seit 2008 Präsident. Das heißt über 15 Jahre. Aber erzähl doch bitte mal kurz von dir. Wie fing alles an? Wie bist du Präsident geworden?
Also ich bin ja nicht der Anfang des Hamburger Hockeyverbandes gewesen, sondern eben in der Folge vieler vor mir tätiger Präsidenten. Der im Moment aktuelle Präsident, wie es dazu kam, das ist eine Geschichte, die an sich mit meiner Tätigkeit im HWSU oder THC zu tun hat. Nach meinem Wechsel nach Hamburg 1984 wurde ich Hockeyvorstand im HTHC und habe in der Zeit dann die große sportliche Entwicklung, insbesondere der ersten Herren des HTHC um Pülli Blunk mitgenommen und war nicht nur Hockeyvorstand im Club, sondern war auch Teammanager. Das heißt also jedes Wochenende mit der ersten Herrenmannschaft unterwegs in ganz Deutschland, Europa und so weiter. Und durch diese Dinge bin ich als Lübecker, wir kommen vielleicht noch zu dem Thema, aber bin ich als Lübecker in Hamburg umhergekommen und habe viele Kontakte knüpfen können und dann eben über Hamburg hinaus auch in Deutschland. Und es war 1995, als bei einem Lokalderby zwischen dem Club an der Alster und dem HWSU der THC der seinerzeitige Präsident Rubi Schaper auf mich zukam und sagte, hast du mal in der Halbzeitpause, hast du mal 5 Minuten Zeit für mich? Ich sage, Rubi, immer. Und dann sagt er, könntest du dir vorstellen, dass du mal mein Nachfolger wirst? Ich möchte so in den nächsten Jahren, wenigen Jahren zurücktreten und aufhören. Und würdest du dir das vorstellen können? Das würde so sein, nach meiner Idee, dass du dann als Vizepräsident anfängst und dich einarbeitest in die Arbeit des Verbandes und dann irgendwann übernimmst. Ja, habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen, denn es war auch absehbar, dass ich irgendwann das Tagesgeschäft, diese stressige Tätigkeit als Teammanager der ersten Herren beim HTHC nicht mehr fortführen würde. Nach 10 Jahren ist man da relativ verbraucht, belastet, wie auch immer. Und so war das für mich dann eine Perspektive, die sehr attraktiv war. Und ich habe gesagt, Rubi, das machen wir so. Und so kam ich dann 1998, meine ich, als Vizepräsident in den Vorstand oder 96 in den Vorstand des Hamburger Hockeyverbandes.
Und dann wurdest du praktisch erstmal so ein bisschen angelernt über die Jahre. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist mehr Learning by Doing, nicht? Also das ist ja nicht so, dass da nun bestimmte Aufgaben sind, weil eine Verbandstätigkeit ist ja etwas anderes als eine Clubtätigkeit. Und wir haben in Hamburg eben sehr geordnete Verhältnisse. Und das ist das, was man immer nicht vergessen darf. Wir haben gut strukturierte Clubs, die unsere Basis sind, auch die Basis eben des Hockeysports. Und wir haben eben seinerzeit auch einen Geschäftsführer gehabt, Klaus Korn, der 25 Jahre, glaube ich, für den Verband gearbeitet hat und der einem nicht nur jeden Wunsch ablas, sondern auch jede Frage beantworten konnte, sodass dann alle Dinge, die an einen selbst gestellt wurden, an Aufgaben, dass sie problemlos erledigt werden konnten. Und man lernte jeden Tag eben dazu.
Du hast eben schon das Stichwort Aufgaben erwähnt. Vielleicht kannst du deine Aufgaben im Verband ein wenig beschreiben. Was macht dir dabei vielleicht auch am meisten Spaß?
Das ist nicht so ganz einfach zu erläutern, weil die Verbandstätigkeit ist geprägt durch eine Tätigkeit. Der Verband kümmert sich ja um den Spielbetrieb insbesondere, um die Aufrechterhaltung dieses Spielbetriebes, einmal der Clubmannschaften, für die gesorgt werden muss. Und da haben wir in Hamburg ja sehr, sehr viele mit einem entsprechenden mit einer hohen Stückzahl von Spielen, die organisiert werden müssen. Wir haben dann Verbandsmannschaften, das in den letzten Jahren auch zunehmend. Diese Verbandsmannschaften müssen eben auch organisiert werden, trainermäßig und so weiter. Und als Präsident hat man auch jetzt aufgrund des guten Bestandes des Vorstandes und der guten Zusammenarbeit dort, hat man im Prinzip freie Hand, was man selbst machen möchte. Und da hat sich natürlich mein Aufgabenbereich etwas reduziert durch die langjährige Tätigkeit. Und der Nachwuchs im Vorstand ist ja auch vorhanden. Und von daher denke ich, es gibt kein Ereignis, wo ich sage, das ist das, was mich besonders am Präsidentenamt in Hamburg begeistert, sondern es ist einfach Hockey Hamburg. Und das ist das, was mich interessiert.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Also Hockey hat ja in Hamburg schon eine sehr lange Tradition. Wenn ich jetzt 75 Jahre zurückrechne, da komme ich schon mal auf 1948. Und wenn ich jetzt auf den Zettel schaue, ein bisschen vorbereitet bin ich, war Gründung des Hamburger Hockeyverbands am 21. Juli 1948. Dieses Jahr gab es auch ein großes Fest zum 75. Jubiläum und ihr habt euch auch die Arbeit gemacht, eine Jubiläumsbroschüre herauszugeben.
Das ist so. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass 1948, der 21. Juli, nicht der Beginn des Hockeys in Hamburg war, sondern es war bedingt durch die zwischen den Weltkriegen vorangehend entstandenen Probleme in der Abwicklung des Spielbetriebes, insbesondere ab den 30er Jahren, dann durch die Kriegszeit im Zweiten Weltkrieg, war Hockey eben dann in einem Neuanfang. Und das nicht nur in Hamburg, sondern auch in den übrigen Ländern und Regionen Deutschlands. Und Hockey wird in Hamburg seit 125 Jahren gespielt, also noch mal 50 Jahre länger, nämlich seit 1898. Und von daher sind wir nur in der zweiten Hälfte im Prinzip dieser langen, langen Zeit des Hamburger Hockeys als Verband dabei. Aber es ist nur eine organisatorische, denke ich mal, Änderung, die eingetreten ist. Diejenigen, die seinerzeit den Hamburger Hockeyverband formell neu gegründet haben, die waren auch vorher schon mit Hockey in Hamburg befasst. Und es war kein Start-up oder ähnliches, sondern es war eine Fortführung der Aktivitäten, die ohnehin schon vorangehend vorhanden waren.
Bei der Fortführung der Aktivitäten nimm uns doch mal gern mit ins Boot. Wo wurde der Verband genau gegründet und wer waren die Initiatoren?
Ja, ich habe mal jetzt auch aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums mal das Vereinsregister aufgesucht und habe dann dort auf Seite 2 der Akte, der Registerakte, ein Protokoll über die Gründungsversammlung finden können. Das habe ich dann kopiert. Das ist ein bisschen altvorderst aufgebaut. Und es ist nur erwähnt, wer gewählt worden ist. Es gibt also leider kein Anwesenheitsprotokoll. Es wird nur vermerkt, dass alle Hamburger Hockeyvereine vertreten waren. Und dann wird eben namentlich erwähnt, wer nun erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender und so weiter geworden ist. Und der erste Vorsitzende war Hans A. Görne vom UHC und der zweite Vorsitzende war Dr. Kurt Lühmann vom HTHC. Und die beiden waren dann auch so, glaube ich, die Federführenden, die in der weiteren Abwicklung des Verbandes tätig geworden sind, ab eben 98.
Ja, aber super spannend, dass du das mal ausgegraben hast und mitgebracht hast.
Ja, begeistert mich ja auch.
Dass wir ein bisschen in der Geschichte des Hamburger Hockeyverbands graben können. Wo wir aber jetzt gerade sowieso so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, ist mir gerade noch eine Frage gekommen. Hast du irgendwie so ein Ereignis in all den Jahren, du hast ja einiges schon miterlebt, was dir irgendwie besonders hängen geblieben ist?
Natürlich, Olympische Spiele. Weil diese Olympischen Spiele, da waren durch die Zunahme des Erfolges des Hamburger Hockeys über Billy Blunk, über Freddy Ness und andere, waren auch in diesen Nationalmannschaften ab den 90er Jahren stark in eine starke Hamburger Präsenz. Und die führte eben dazu, dass auch in den Nationalmannschaften bei Olympischen Spielen und bei Weltmeisterschaften viele Hamburger waren. Und da bin ich dann mitgereist und habe dann das sozusagen als persönlich große Momente empfunden, wenn man dann in Australien war oder bei Olympischen Spielen in Barcelona oder Atlanta. Mehr habe ich nicht mitgemacht. Ich war auch dann vorangehend schon, aber noch ohne Amt und Würden, mal in London 86 bei der Weltmeisterschaft. Da habe ich selbst noch im Seniorenwettbewerb gespielt. Aber das sind so die Highlights, denke ich mal, die internationalen Wettbewerbe und Olympia überstrahlt alles.
Das definitiv. Aber da hast du ja wirklich schon sehr, sehr viel miterlebt. Das ist auf jeden Fall super spannend. Da hat man ja höchstwahrscheinlich auch mehr als nur einen Moment, der einem so im Gedächtnis bleibt.
Toll waren auch immer die Turniere beim UHC, die Vier-Nationen-Turniere, die bis vor 15 Jahren, glaube ich, stattgefunden haben in großer Regelmäßigkeit. Und auf der herrlichen Anlage des UHC waren eben diese Turniere wunderbar aufgehoben mit einer perfekten Organisation. Und das sind auch so Momente, die ich sage, das war Hamburg, da traf sich Hockey Hamburg beim UHC und das war großartig.
Dann werfen wir noch mal einen Blick zurück. Früher hat man noch ganz klassisch auf Naturrasen Hockey gelernt. Heute, wenn ich mir die Anlagen schaue, fast unvorstellbar. Kunstrasen, Flutlicht haben das Spiel ja maßgeblich verändert. Du stammst ja aus Lübeck, wie du gesagt hast. Wie war es bei dir? Wie waren deine Anfänge beim Hockey?
Die waren nicht nur beschränkt auf Naturrasen, sondern wir hatten auch einen zweiten Platz, der war Grant. Und selbst dann, also wir als Kinder, als Jugendliche, mussten dann manchmal auf Grant spielen. Und wenn dann Regenwetter war, dann war dieser Platz natürlich so, wie wir ihn vielleicht uns überhaupt nicht vorstellen mögen und können. Aber das waren so die Tiefpunkte. Aber als Kind oder als Jugendlicher empfindet man das nicht so negativ, sondern das Gemeinsame, auch im Negativen, das gemeinsame Erleben mit Freunden im Hockey hat viel mehr Spaß gemacht. Deswegen war es auch kein Grund, mit Hockey irgendwie aufzuhören. Aber ansonsten war eben das in Lübeck, ich bin geboren worden, ich will jetzt mal so ein bisschen ausführlich, bin geboren worden in einem Krankenhaus gegenüber vom Hockeyplatz auf der anderen Seite der Wagnitz. Die Wagnitz ist einer der Wasserringe um Lübeck aus den mittelalterlichen Befestigungsanlagen. Und ich sage immer so ganz scherzhaft, ich habe nicht zuerst meine Mutter angeguckt, sondern zuerst auf den Hockeyplatz. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann Hockey gespielt habe. Nein, das war es nicht, sondern mein älterer Bruder war bei uns in der Straße am Stadtpark, spielten alle Jugendlichen Hockey. Das war einfach üblich und so bin ich dann auch zum Hockey gekommen, wobei die Schwierigkeit war, mein Bruder ist 6 Jahre älter, das heißt, er durfte schon 6 Jahre vor mir formell spielen und ich wollte auch immer, ich habe immer gedrängelt und mein Bruder logischerweise als Älterer sagte, du bist noch nicht so weit. Und das war für mich so das Schlimmste, was ich so empfunden habe als Kind, dass ich zwar dabei sein durfte, ich durfte zugucken, wenn mein Bruder spielte, aber ich durfte selbst nicht formell spielen. Und irgendwann kam die Erlösung 1962 und dann durfte ich mit 11 Jahren anfangen und mein erstes Spiel machen.
Und so entstand deine Liebe zum Hockey.
Die war vorher schon da, aber sie konnte dann ausgelebt werden.
Das ist ja auch das Wichtigste, dass man selber auch spielen kann. Das macht ja auch mit am meisten Spaß. Wenn wir auf Hamburg schauen, dann ist das ja wirklich eine richtige Hockey-Hochburg. Und Hamburg zählt allgemein auch zu den stärksten Landesverbänden. Das bezieht sich zum einen auf die Mitgliederanzahl mit rund 10.000 Hockeyspielern in 26 Vereinen. Bezieht sich aber auch auf die Leistungsstärke in der Jugend und auch bei den Erwachsenen. Was genau macht Hockey in Hamburg so besonders?
Ja, was macht Hockey in Hamburg besonders? Ich glaube, die Tradition. Und Hockey hat es geschafft, flächendeckend in Hamburg aus dieser Tradition heraus präsent zu sein. Und Hockey hat ein in Hamburg sehr positives Image. Und wenn man sagt, ich bin Hockeyspieler, dann wird man positiv angeschaut und nicht negativ. Und das ist, glaube ich, das, was ganz besonders ist. Warum das so ist, kann ich eben aufgrund meiner Vergangenheit in Lübeck nicht so sagen. Lübeck hat aber den Sprung eben nicht so geschafft, auch wenn in der Stadt selbst Hockey immer renommiert und anerkannt war. Aber Hamburg war eben immer gefestigt in den Strukturen Hockey und Hockey gehört dazu wie Essen und Trinken, habe ich immer gesagt, auch zu meinem Sohn. Da wurde gar nicht drüber gesprochen. Und das ist in Hamburg, glaube ich, das, was in anderen Verbänden gegenüber von Vorteil ist. Dazu kommt die räumliche Nähe, die in Hamburg ist und die dazu führt, dass man sich immer wieder trifft und natürlich durch Freundschaften, auch clubübergreifend, dann eine stärkere Bindung auch zum Sport selbst erhält. Nicht? Also über die Schule fängt es an und dann heute ja noch sehr viel früher, also mit 3, 4 Jahren sind ja die ersten Gruppen, die dann schon in Clubs sich bemühen und zusammengefasst werden, um dann so dem Sport, dem Hockeysport zugeführt zu werden. Die Ballschule ist das so, das Stichwort.
Den Ball nehme ich doch gern auf. Du hast ja eben rückblickend auch schon erzählt, wie toll die Erlebnisse bei den Olympiaden waren und dass wir dort auch eine hohe Hamburger Präsenz unter den SpielerInnen hatten. Keimzelle ist aber dann am Ende des Tages immer erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Und ich glaube, die kann sich in Hamburg absolut sehen lassen. Sieht man auch einfach an den Erfolgen der Hamburger Vereine. Was ist denn da in den letzten Jahren so passiert? Was ist vielleicht das kleine Erfolgsgeheimnis?
Also das Erfreuliche ist, auch in der Rückschau, dass die von den Clubs getätigten größeren Aufwendungen, das betrifft natürlich auch insbesondere die wirtschaftliche Seite, diese größeren Aufwendungen sind im Prinzip immer belohnt worden. Angefangen hat es, wenn ich das so richtig sehe, mit dem UHC, der vor 20 Jahren eine starke Trainerklicke, eine starke Trainertruppe hatte und dann den UHC im Jugendbereich auch in Deutschland nach vorne gebracht hat. Und das ist bis zum HDRC in der aktuellen Zeit zu erkennen. Zwischendurch hat Alster sehr viel investiert mit Britta Kerner und hat dann eben auch den Club an der Alster in Deutschland an die Spitze im Jugendbereich gebracht. Also von daher, es zeigt sich, dass die früher so ein bisschen, ich sag mal, ein Lehrer, der in seiner Pause nachmittags so ein bisschen Training macht, das ist heute nicht mehr ausreichend, sondern man braucht schon im Jugendbereich und es fängt mit 10 Jahren an, die Spielklassen oder 8 Jahren mittlerweile schon, braucht man schon eine professionelle Betreuung. Und dieses Profitum ist eben im Trainingsbereich zunehmend durchgesetzt worden und trägt Früchte. Das ist, glaube ich, aber auch diese Konsequenz, sich zu engagieren, auch über die Eltern, die ja früher, meine Eltern waren nie beim Hockey dabei, die hatten nichts dagegen, aber es war nicht üblich, dass Eltern bei uns am Spielfeldrand am Sonntag beim Spiel zugucken. Und das hat sich eben total geändert. Also von daher, das ist, glaube ich, der Aufwand durch die Eltern, die auch natürlich in wirtschaftlicher Hinsicht sich stärker beteiligen müssen an den Aktivitäten ihrer Kinder, als auch eben die Trainerbetreuung und das Trainerengagement in den Clubs, das trägt Früchte und das ist die Ursache für den Erfolg.
Jetzt im 75. Jahr des Bestehens wurde das Ganze auch mit einer bunten Titelsammlung gefeiert, kann man glaube ich sagen. Die Auswahlwettbewerbe Hessenschild, Franz-Schmitz-Pokal, Jugend trainiert für Olympia und der Silberschild wurden alle in diesem Jahr gewonnen und nach Hamburg geholt. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was ist vielleicht auch das Besondere an diesen Turnieren und warum ist es so wichtig, solche Turniere zu haben?
Also das Besondere an den Turnieren ist, dass eben das, was aus Hamburg als Stadtstaat, was ja auf einer relativ auf das Bundesgebiet bezogen kleinen Fläche sich ergeben hat, dass diese Dinge durch die Spiele in den Verbandswettbewerben mit den anderen Landesverbänden, da lernt man eben Kontakte auch über Hamburg hinaus. Und das ist, glaube ich, das, was auch ganz wichtig ist, bevor man irgendwann später vielleicht in der Bundesliga ohnehin dann bundesweit spielt. Aber das ist im Jugendbereich schon eine Sache, die auch zu überregionalen Kontakten und Freundschaften führt. Jedenfalls habe ich das so bei meinem Sohn auch erlebt. Und von daher, die Verbandswettbewerbe sind wichtig, sie sind natürlich auch ein Gradmesser für das, was an Aktivitäten und hier nicht nur des Verbandes, der ja auch ein starkes Engagement mit den Verbandstrainern hat, was sich da als Resultat ergibt, sondern es ist auch das eben das Engagement der Clubs. Das strahlt ja auch ab. Wenn ich aus den Clubs keine gut ausgebildeten Spieler bekomme, dann kann ich das nicht toppen, indem ich eine Verbandsmannschaft mit Hochkarätern bilde und mit die dann den entsprechenden Erfolg haben. Sondern es ist dann eben so, wenn man nicht aus den Clubs mit guten Spielern und Spielerinnen beliefert wird, dann ja, kann man sich nicht durchsetzen. Und da können wir sehr dankbar sein, dass die Clubs eben in Hamburg da sehr, sehr aktiv sind.
Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse bei diesen Turnieren? Kann man daraus ableiten, was man vielleicht später in der Bundesliga an Erfolge sammeln kann?
Also sicherlich sind diese Landesauswahlmannschaften immer eine Ebene, auf der Bundestrainer schon mal schauen und es werden ja auch dann immer die Mannschaften des Turniers gewählt und man kann dann schon sagen, dass diejenigen, die bei solchen Wettbewerben herausragen, dass die auch dann später im Hockey entsprechend sich präsentieren mit großen Erfolgen. Es gibt aber auch, glaube ich, welche, die erst spät, bei denen es erst spät im großen sportlichen Bereich gezündet hat und die eben noch nicht in Landesauswahlmannschaften so sich hervorgetan haben. Also es gibt keine Zwangskoppelung im Erfolg, sondern es kann sein, aber es ist natürlich gut, wenn man in der Landesauswahl sich gut präsentiert, zählt das nicht rückwärts.
Um guten Nachwuchs zu generieren, ist ja auch die Werbung, sage ich jetzt mal, immer ganz, ganz wichtig. Und in den Schulen ist es ja eigentlich auch immer eine gute Sache, um sich mal auszuprobieren in den verschiedenen Sportarten. Mittlerweile wird an 7 Hamburger Schulen Hockeytraining in der Schulzeit angeboten. Darüber hinaus verfügt Hamburg mit der Schule Alter Teichweg über eine Eliteschule des Sports mit Sportinternat. Wie wichtig ist so ein Angebot und wie engagiert sich der Verband auch hier?
Also ich nehme das Ergebnis mal vorweg, indem ich sage, sehr, sehr wichtig. Auch dort haben sich Veränderungen ergeben. Hamburg war, und ich mache jetzt mal eine kleine historische Rückkopplung oder einen Rückblick. Hamburg war in den 50er, 60er Jahren nicht Deutschlands Hotspot im Hockey. Es gab immer bei den Damen im HTHC als deutscher Rekordmeister, gab es immer große Erfolge. Klipper hatte 1952 bei den Herren mal die deutsche Meisterschaft erworben, aber es war nicht durchgängig so, dass Hockey Hamburg sich groß hervortat. Damals war noch Berlin eine große Region, in der erfolgreich Hockey gespielt wurde. Dann kam der Westen dazu. Also Hockey in Hamburg war nicht bundesweit vorne. Und durch die Erfolge der Clubs, die sich dann ab Anfang der 90er eingestellt haben, Ende der 80er, wurde dann auch Hamburg als Stadt interessant für Auswärtige. Einmal in sportlicher Hinsicht und ich sag mal, jedes Kind oder jeder Jugendliche oder auch jeder Erwachsene, der nach Hamburg zieht, kommt ja, wie es so schön heißt bei Radio Hamburg, in die schönste Stadt der Welt. Und wenn dem so ist, dann ist das natürlich ein Extra auf die sportlichen Aktivitäten. Und dieses Extra füllen dann auch die Clubs aus. Wobei das eben bei auswärtigen Spielern dann auch, da gab es, jetzt kommen wir zum Sportinternat, gab es eben am Anfang eine gewisse Zurückhaltung aus der Hockeyszene, weil wir eben uns selbst aus Hamburg heraus mit den Mannschaften, mit den Spielern ergänzten. Wir hatten selbst genug Substanz. Sagten, wir brauchen kein Internat, wer will das in Hamburg, wohnt ja bei seinen Eltern. Bis dann eben durch die stärkere Bedeutung auch eben deutschlandweit Hockey in Hamburg sich mehr hervortat und viele von auswärts, ich sag mal aus Leipzig, aus Süddeutschland, mittlerweile auch aus der näheren Umgebung, dann sagten, ich möchte nach Hamburg und welche Möglichkeiten habe ich dort eben auch untergebracht zu werden, abgesehen von einer Familie, wie auch immer. Und da hat eben das Sportinternat eine ganz große Bedeutung bekommen. Und wenn wir einfach mal die Zahlen sehen, als es vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 20 Jahren angefangen hat, waren ein Hockeyspieler da. Heute haben wir 23 bis 25. Und das zeigt sehr spiegelbildlich, glaube ich, die Entwicklung auch dieser Institution, die heute für uns unverzichtbar ist.
Nicht, oder ist ein Faktor für die Stadt Hamburg vielleicht auch die Stiftung Leistungssport? Wir hatten Alexander Harms hier auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast, hat auch erzählt, dass es gar nicht jede Stadt hat. Richtig. Und diese finanzielle Unterstützung hilft ja auch einigen. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, warum man sich für Hamburg entscheidet?
Also, ja, das weiß ich nicht, aber es erleichtert natürlich vieles. Und diese Stiftung ist ja ein Nebenprodukt der seinerzeit Olympia-Bewerbung. Und wir hadern heute immer damit, dass Olympia nicht nach Hamburg gekommen ist. Wir wären dieses Jahr, glaube ich, oder nächstes Jahr dabei gewesen, ich weiß gar nicht mehr, wann Hamburg dabei gewesen wäre mit der Olympiade, mit den Olympischen Spielen. Und dieses Team Hamburg ist eben eine Ergänzung. Und ich darf immer die Anträge unterschreiben. Und ich habe bei keinem irgendwie ein Zucken im Füller gehabt, dass ich sagte, da unterschreibst du nicht, sondern ich habe es bei jedem sehr gerne gehabt, bei jeder Spielerin und bei jedem Spieler dort zu unterschreiben, weil ich weiß, es kann nur in glückliche Hände führen und auch die wirtschaftliche Unterstützung ist eben wichtig.
Da spielen viele Faktoren sicherlich zusammen, um da auch attraktiv für die Zukunft zu bleiben. Ganz ohne die Unterstützung der Stadt Hamburg geht es, glaube ich, auch nicht, beziehungsweise nicht, wenn man noch weiter raus möchte. Jetzt wird der neue Bundesstützpunkt am Hemmingstädter Weg geplant. Spatenstich war dies Jahr. Was ist da alles geplant? Wann soll es fertig werden?
Ja, also da sind wir in der heißen Phase. Also der Bau hat begonnen. Ich war vor 3 Wochen, ohne dass ich wusste, dass ich heute dazu befragt werde, war ich vor 3 Wochen schon mal da und habe mich da ein bisschen informiert. Nur es war am Wochenende, da war ich der Einzige auf der Riesenanlage des Hemmingstädter Wegs. Ich war also ganz einsam und ich hatte auch keinen Zugang auf die Baustelle selbst. Ich wollte auch nicht über den Zaun klettern. Aber um auf die Frage zurückzukommen, der Platz, also wir haben eine Abwicklung, dass zunächst die Platzanlage fertiggestellt wird und die Gebäude, die als Verfügungsgebäude errichtet werden, die folgen anschließend. Es gibt 3 Phasen. Einmal die Platzanlage, dann eine Kleinfeldhalle oder ein überdachtes Kleinfeld, das auch im Winter Feldhockey gespielt werden kann, weil wir ja wissen, dass Hockey nicht nur Feldhockey, sondern auch Hallenhockey ist. Und man dort die Spieler, die hier als Bundesstützpunktspieler, nämlich die Nationalspieler, gefördert werden sollen, die brauchen im Winter auch die Gelegenheit, Feldhockey zu trainieren und sich dort zu verbessern. Sodass dann also als 2. Abschnitt eine überdachte Spielfläche für Feldhockey kommt und dann als 3. dann das Verfügungsgebäude mit den Sanitäranlagen, Umkleideräumen und alles, was dazugehört. Und die Fertigstellung soll, so wurde mir gesagt, für die Spielfähigkeit der Platzanlage, also soll das ab Frühjahr 2024 sein und ab Frühjahr 2025 sollen auch die Hochbauten dann, also mit dem Verfügungsgebäude, dann fertiggestellt sein.
Wo wir schon beim Thema Zukunft sind, bleiben wir doch da nochmal ganz kurz. Was ist in Zukunft noch geplant? Gibt es da noch weitere Projekte und vielleicht auch so ein bisschen, was wünschst du dir für die Zukunft noch?
Ja, also das sind ja 2 Fragen.
Das stimmt.
Geplant ist im Moment nichts. Man muss sich vor Augen führen, dass selbst die Errichtung jetzt des Hemmingstädter Wegs eine Herkulesaufgabe war. Und wenn wir nicht durch die Nominierung und Verpflichtung von Markus Weise, dem ehemaligen Bundestrainer bei Damen und Herren Nationalmannschaft, wenn wir durch den nicht eine so sachkundige Bearbeitung der Vorgänge und Zusammenarbeit mit den entsprechenden Behörden hätten, dann würden wir heute nicht so weit sein. Man muss sich vorstellen, dass bevor dem Spatenstich, der im Mai dieses Jahres stattgefunden hat, ich glaube 7 Jahre vergangen waren und immer wieder Verzögerungen. Das ist das Negative, aber ich muss positiv auch anmerken, die dadurch bedingten Kostensteigerungen haben nie dazu geführt, dass das Projekt auf der öffentlichen Seite in Zweifel gezogen wurde. Und wir wissen, dass eben doch ein höherer Millionenaufwand erforderlich ist, als er ursprünglich geplant war. Aber es wird nicht Hockey gegenüber gesagt, wir müssen das nochmal überlegen, wir müssen das nochmal auf den Prüfstand stellen, sondern es wird komplikationslos abgewickelt und das ist das, was erfreulich ist und was man auch gegenüber den Behörden lobend herausstellen sollte und muss.
Und ich würde nochmal nachhaken, die 2. Frage mit den Wünschen für die Zukunft. Hast du da noch was im, was im Kopf?
Die Wünsche für die Zukunft können ja nur sein, noch mehr Erfolg, aber man soll ja nicht unersättlich sein. Also von daher würde ich sagen, wenn Hamburg seine Entwicklung so fortsetzen kann und so stabilisieren kann und insbesondere eben das Rückgrat, die Vereine so stabilisieren, sich stabilisieren und weiter Hockey in ihren Clubregionen, in ihrem Club weiterhin mit Erfolg umsetzen, dann ist das, was ich mir wünsche. Und wir haben aber eben, das müssen wir auch anerkennen oder auch feststellen, wir haben eben doch auch einige Clubs, die Schwierigkeiten haben. Man muss sich immer vorstellen, es gibt in Hamburg eben sehr unterschiedliche Clubs. Es gibt Spartenclubs, die als Abteilung eines Großvereins tätig sind. Es gibt Clubs mit 4.000 Mitgliedern mit Hockey und Tennis und es gibt welche mit nur 800 Mitgliedern. So, und die 800er Größenordnung ist eine sehr schwierige Größenordnung, um Projekte und auch die Finanzierung des Spielbetriebes umzusetzen. Und da geht es nur mit einem erhöhten Idealismus, den man wirklich positiv herausstellen muss. Da wird also geleistet und geliefert ohne Kohle, um das mal so zu sagen.
Genau, da sind ja ganz viele Ehrenamtliche und auch Helfer beteiligt, wie du so schön gesagt hast, ohne Kohle, die es aus Leidenschaft machen. Wie wichtig ist die Unterstützung?
Die Unterstützung ist nicht wegzudenken. Ohne Ehrenamt Ehrenamt hat ja auch immer zwei Seiten. Also Ehrenamt wird immer gleichgesetzt mit unentgeltlich. Das ist nicht immer so. Allerdings im Hockey schon. Das ist das Bemerkenswerte und auch in den Hockeyclubs. Ich erinnere mich, dass mal irgendwie eine Finanzamtsprüfung beim HTRC gewesen war. Und dann sagte der Finanzbeamte als erster oder der Prüfer, wo ist hier der Ordner mit den Vergütungen für die Vorstände? Was für ein Ordner? So einen Ordner haben wir nicht. Und das ist, glaube ich, das, was Hockey und Tennis, die ja in der Kombination in Hamburg sehr stark vertreten sind, auszeichnet, dass eben wirklich das Ehrenamt ein Ehrenamt ist und nicht ein Ehrenamt mit einer verdeckten Vergütung.
Kannst du das Ganze vielleicht mal in Zahlen fassen? Wie viele Menschen unterstützen den Hamburger Hockeyverband? Ich weiß, es ist nicht ganz einfach.
Das ist sehr, sehr schwer. Also wir haben 10.000 Mitglieder und das ist sicherlich auch eine Größe, die realistisch ist, aber die nicht abschließend ist, weil wir eben durch die Kombination mit Hockey und Tennis auch viele Mitgliedschaften haben, die im Tennis gemeldet werden, aber die genauso Hockey spielen. Das ist also jeweils in der Cluborganisation eine Frage, wo melde ich was an? Und ich sage jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, Tennis war für die Vereine mal eine günstigere Mitgliedschaft als Hockey. Und dann wurden viele Hockey-Twitter, sage ich mal, Hockey- und Tennis-Twitter wurden dann bei Tennis gemeldet und nicht beim Hockey. Und das hat aber sich mittlerweile, glaube ich, stabilisiert im Positiven, dass eben da keine Wechselmeldungen sind, sondern dass das eben kontinuierlich ist. Und wir gehen mit 10.000 Mitgliedern sehr, sehr in den Clubs, gehen wir, glaube ich, sehr realistisch um.
Also halten wir fest, das Ehrenamt ist auch immer noch sehr, sehr wichtig.
Ohne dem geht es nicht. Also, und das Ehrenamt fängt ja bei den Eltern an, was ich vorhin schon sagte.
Das stimmt. Das Thema hatten wir auch schon, auch beim Zuschauen mit unterstützen, vielleicht auch mal bei Fahrten, gerade bei den kleineren.
Ja, das ist heute undenkbar. Das ist, also jetzt komme ich mal wieder zu mir. Wenn ich Landesauswahl als Jugendlicher in Schleswig-Holstein gespielt habe und wir hatten Training, alle Vierteljahr vielleicht mal, auch heute gar nicht mehr nachvollziehbar, dann musste ich mit dem Bus von Lübeck nach Itzehoe fahren. Das war ein Aufwand von 4 Stunden, aber ich lernte Schleswig-Holstein kennen. Es war ja kein Bus, der nun direkt fuhr, sondern der fuhr über Land. So, aber egal, es ist eben so, heute sind die Anforderungen höher und dem werden wir gerecht und das ist auch gut so. Und die Eltern decken das ab, was die Clubs nur in Kombination eben mit den Eltern dann auch leisten können. Das ist gut.
Also jede Unterstützung hilft. Und wobei du jetzt aber keine Unterstützung bekommst, sind unsere Schnellfragerunden, einmal Privat- und Hockey-Fragen. Ich würde jetzt einfach mal beginnen mit den 5 privaten Fragen.
Ja, meine Größe, Körpergröße.
Entweder oder Fragen haben wir hier für dich zusammengestellt. Und zwar fangen wir an mit Comedy oder Krimi?
Comedy.
Alster oder Elbe?
Alster.
Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Ehrlicherweise Fischbrötchen.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Da bin ich eher Sonnenuntergang.
Und noch eine musikalische Frage, eher Rock oder Pop?
Rolling Stones, das ist glaube ich Rock.
Klingt gut.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Hockey-spezifischen Teil. Raum- oder Manndeckung?
Da bin ich... ich muss antworten oder soll antworten. Manndeckung.
Klare Zuordnung. Feld oder Halle?
Beides. Also es gibt kein Entweder-Oder. Da muss ich wirklich passen.
Vorhand oder argentinische Rückhand?
Da ich noch aus der Generation stamme, als der Hohe Kreuzschlag gespielt wurde und die argentinische Rückhand nicht bekannt war, muss ich sagen Vorhand. Ich war rechts außen, habe also Vorhand spielen können und musste nicht die AG nehmen. Also das war gut.
Und zu guter Letzt, schlänzen oder schlagen?
Da würde ich heute sagen schlänzen, weil schlagen ist auf dem Kunstrasen sehr viel einfacher geworden. Auch natürlich mit veränderter Technik, mit dem Schrubber. Schlänzen ist immer noch ein, ich sag mal, die hohe Kunst des Hockeys, weil Schlänzen einen gewissen Bewegungsablauf, ein Zusammenspiel von verschiedenen Funktionen des Schlägers voraussetzt. Und ich glaube, deswegen Schlenzen als erstes.
Ja, jetzt zum Schluss drehen wir den Spieß nochmal einmal um. Und zwar darfst du jetzt Dennis nochmal eine Finanzfrage stellen, wenn du magst.
Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe auch mal als Banker gearbeitet und bin deswegen so mit der Hamburger Szene vertraut. Andererseits war zu meiner aktiven Zeit, ich habe bis 1998 im Bankwesen in Hamburg gearbeitet, war die Quirinbank damals noch nicht in Hamburg ansässig, sondern wir hatten Warburg, Bärenberg und ich weiß nicht was. Also wir hatten eine Vielzahl von Banken, unter anderem die, für die ich auch tätig war. Und meine Frage ist, hat sich euer Engagement, euer Zuzug nach Hamburg, hat sich der bestätigt? Und ich gehe davon aus, dass das so ist, weil ihr ja schon lange hier seid. Aber ist das richtig in meiner Einschätzung?
Da kann ich dir aus vollem Herzen zustimmen. Also wir haben über 700 Mandanten hier in Hamburg, sind seit 2008 hier im Live-Betrieb in der Niederlassung, haben innovatives Geschäftsmodell, das immer mehr Menschen zu schätzen wissen und sind hier im tollen Team aufgestellt, 9 Kollegen vor Ort und kümmern uns mit Leidenschaft um Norddeutschland.
Also wenn ich das richtig einordne, ist ja, habt ihr ein für die Abrechnung im Wertpapierhandel neues Geschäftsmodell entwickelt, ihr habt ein Gebührenmodell, was dazu geführt hat, dass eben einige, die früher überhaupt nicht dem Wertpapierhandel sich zugewandt haben, dass die vielleicht veranlasst waren, sich jetzt auch dem Wertpapiergeschäft der Börse zu widmen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, was ihr habt. Richtig?
Sowohl als auch. Also wir haben erfahrene Hasen, die irgendwann Verantwortung an uns abgegeben haben. Aber wir haben natürlich auch viele Menschen, geprägt durch die lange Niedrigzinsphase, die neu den Weg gefunden haben. Und Karl-Matthäus Schmidt hat bei unserer Gründung einfach ein sehr innovatives Honorarmodell auch gefunden, wo die langfristigen Interessen in eine Richtung gehen. Und wir wollen mit unseren Mandanten langfristig gemeinsam erfolgreich zusammenarbeiten.
Da kommt immer bei Privatbanken natürlich die Frage, was muss ich denn mitbringen an Kapital? Und ich erinnere mich an ein Buch von Bernd Engelmann, Millionäre Deutschlands oder wie das war. Und da wurde dann auch berichtet über das Bankhaus Oppenheim, das mittlerweile nicht mehr existiert. Und wurde gesagt, man muss bei Oppenheim mindestens 30.000 Mark mitbringen, das war also Ende der 60er. Kommt man mit 30.000, also 15.000 Euro aus bei euch? Das ist meine Frage.
Wenn du für eine digitale Lösung offen bist, dann klappt das auch mit 15.000 Euro. Aber in der persönlichen Betreuung starten wir im sechsstelligen Bereich. Ja. Also für jeden das Richtige.
Okay,
prima. Ja, Ingo, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute. Schön, dass wir ein bisschen in der Zeit reisen durften und auch in die Zukunft geblickt haben. Also wir haben alles einmal ein bisschen durchgenommen und hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass wir dich hier heute dabei haben durften.
Danke, den Dank darf ich bitte erwidern und nicht nur für mich persönlich heute hier. Ich bin ja nur Vertreter des Hamburger Hockeyverbandes, sondern ich darf, glaube ich, im Verband im Namen des Verbandes sagen, dass der Verband euch zu danken hat für die Möglichkeit, sich zu präsentieren auf diese Art und Weise, die ja sehr hanseatisch ist. Und das ist, glaube ich, das, was passt.
Dann starte ich jetzt mit der ersten Verabschiedung. Lieber Ingo, danke, dass du da warst. Waren interessante Einblicke in mindestens 75 Jahre Hockey. Wobei es den Vorläufer ja schon 50 Jahre länger gibt. Das habe ich heute dazugelernt. Aber mit ein bisschen Wehmut muss ich mich jetzt auch von dir verabschieden, Marie. Du hast uns mitgeteilt, veränderst dich beruflich. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Du wirst Pressesprecherin bei den Damen von Werder Bremen im Fußball. Das heißt, wir haben dich vom Kleinen zum Großen Ball verloren. Ich habe tolle Folgen mit dir erlebt, tolle Gäste, tolle Eindrücke. Ich werde dich auf jeden Fall vermissen und drück dir die Daumen.
Ja, vielen, vielen Dank für deine netten Worte jetzt nochmal zum Abschluss. Ich bin auch ein bisschen wehmütig, muss ich sagen, dass das jetzt unsere letzte Folge ist. Aber es hat mir wirklich auch so viel Spaß gemacht. Wir hatten viele, viele tolle Gäste, viele besondere Momente, glaube ich. Und auch unsere Live-Aufnahmen waren, glaube ich, immer ein großer Spaß. Deswegen, ich bleibe auf jeden Fall auch weiterhin treuer Hockey-Unterstützerin und Hörerin. Und wir sehen uns bestimmt auch ganz bald nochmal wieder.
Ja, ich hoffe, wir haben dich ein bisschen für den Hockeysport anfixen können. Wir gehen jetzt unsererseits in die Weihnachtspause und freuen uns dann auf die neuen Folgen ab Januar.